Ja, Jesus, ich danke dir, dass du auch in der dunkelsten Zeit bei uns bist, mit uns bist, dass wir uns auf dich verlassen dürfen, Jesus. Dass du, ja, eigentlich die einzige Konstante bist, die es gibt in dieser Welt. Alles andere ist so veränderlich. Wir selber sind manchmal so wackelig. Aber du, Herr, bist derselbe, du bist der Fels, auf dem wir gegründet sein dürfen, zu dem wir jederzeit kommen dürfen, zu dem wir fliehen können, hinfliehen, wenn um uns herum alles wirr ist. Danke, dass du auch jetzt da bist. Danke, Jesus. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Christian Steinbacher. Und ich freue mich, dass ich heute weitermachen darf in unserem Predigtserie Ein Auftrag für mich. Letzte Woche hat Christian Rauschning, unser Pastor, den Auftrag beleuchtet, den Jesus selbst hier auf der Erde hatte. Und mein Thema lautet jetzt heute ganz konkret Mein Auftrag. Ich vermute, Moment, ich muss meine Fernbedienung einschalten, mein Presenter. So, ich vermute, dass jeder von euch sich mindestens schon einmal gefragt hat, was denn der Sinn seines Lebens ist. Ich bin überzeugt, jeder Mensch sucht nach Sinn in seinem Leben. Wir Menschen, wir leben nicht einfach nur so vor uns hin, geleitet von einem Instinkt. Wir reflektieren unser Verhalten. Wir reflektieren unser Leben und wir brauchen Sinn, um mit Freude und dadurch auch zuversichtlich leben zu können. Wenn wir irgendetwas tun müssen, bei dem wir keinen Sinn erkennen, dann fällt es uns unglaublich schwer, diese Aufgabe gut auszuführen, vor allem wenn das über eine längere Zeit der Fall ist. Und dabei geht es natürlich auch immer um die Perspektive, mit der wir auf unsere Aufgaben und Tätigkeiten schauen. Hans Schock hat uns das am Beispiel des Baus des Ulmer Münsters aufgezeigt. Nach der Legende wurden drei Arbeiter gefragt, was sie denn gerade tun. Der erste antwortete, ich trage Steine hinauf. Der zweite, ich ziehe eine Wand hoch. Und der dritte erwiderte, ich baue mit an einem Haus zur Ehre Gottes. Alle drei haben eigentlich das Gleiche getan, aber ihre Perspektive war so unterschiedlich. Und das ist die erste Frage, die du dir stellen kannst. Wie ist eigentlich meine Perspektive auf meine Aufgaben, auf das Umfeld, in dem ich drinstehe? Unser Leben und der Sinn unseres Lebens sind natürlich viel mehr als unsere Aufgaben, aber sie spielen doch eine gewichtige Rolle. Wenn Menschen zum Beispiel im Alter oder durch eine Krankheit oder Behinderung nicht mehr viel tun können, dann ist es oft ganz, ganz schwer für sie. Eine Bekannte, die schon in hohem Alter ist, hat kürzlich eine riesige Enttäuschung durch eins ihrer Kinder erlebt. Ein Sohn, schon über 40 Jahre alt, hat ihr gestanden, dass er mehr als 20 Jahre ein Doppelleben geführt und seine Frau betrogen hat. Er war die ganze Zeit in Pornografie und Besuch bei Prostituierten verstrickt, obwohl er aktiver Christ ist, Lobpreisleiter. Und da hat seine Mutter sich gefragt, ob sie selbst auch mit daran schuld ist und fragte uns, warum bin ich denn noch auf dieser Welt überhaupt? Und wir haben ihr dann geantwortet, es ist gut, dass du noch auf der Welt bist. Du wirst noch als Beterin gebraucht. Du kannst deinen Sohn jetzt durch Gebet unterstützen, dass er durch die Kraft und Hilfe von Jesus eine intensive Therapie macht und die Freiheit dann konsequent lebt, in die Jesus ihn hineinführt. Und dass er seine Schuld seiner Frau offen bekannt hat, das war der erste Schritt dazu. Wenn seine alte Mutter, die fast nichts mehr tun kann, ihn also noch im Gebet begleitet und unterstützt, dann hat sie eine unglaublich wichtige Aufgabe. Vielleicht fragst du dich, ja, aber was ist eigentlich meine Aufgabe? Wie kann ich Gott ehren mit meinem Leben? Ich fühle mich nicht besonders begabt. Ich kann eigentlich nichts Besonderes vorweisen. Und wenn du dir diese Frage stellst, falls es bei dir so ist, will ich als erstes eine Sache festhalten. Es kommt bei Gott nicht darauf an, ob wir menschlich gesehen große Dinge tun. Das ist für Gott überhaupt nicht wichtig. Was für Gott wichtig ist, das ist in erster Linie unsere Treue. Der Apostel Paulus hatte einen gewaltigen Verkündigungsauftrag, den er in vielen Ländern zusammen mit anderen Mitarbeitern durchgeführt hat. Und trotzdem, obwohl er so einen Riesenauftrag hatte und da auch enorm viel passiert ist, hat er an die Gemeinde der Christen in Korinth geschrieben: Seht uns also als Diener von Christus an und als Boten, denen Gott die Verkündigung seiner Geheimnisse anvertraut hat. Von solchen Boten verlangt man vor allem, dass sie treu sind. Oder nach einer anderen Übersetzung, von ihnen verlangt man vor allem Zuverlässigkeit. Treu sein, ein Wort, das heute relativ selten nur noch gebraucht wird. Das bedeutet auch hingebungsvoll, zuverlässig, beständig, loyal. Und Jesus hat es seinen Jüngern einmal sehr nachdrücklich erklärt. Er hat ganz bewusst beobachtet, wie Menschen beim Besuch des Tempels Geld in den Opferkasten eingelegt haben. Er hat sich tatsächlich so hingesetzt, dass er sehen konnte, was sie da reintun. Und viele Reiche haben größere Summen eingelegt. Eine arme Witwe, die warf 2 kleine Kupfermünzen ein. Es waren die kleinsten römischen Münzen, die es damals gab. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern: Sie hat mehr eingelegt als alle anderen. Wie geht das? Jesus erklärt's: Die anderen, die haben nur von ihrem Überfluss etwas abgegeben. Diese Frau hat alles gegeben, was sie hatte, obwohl sie arm ist. Und Jesus macht deutlich, Gott geht es um unsere innere Einstellung, um unsere Herzenshaltung. Und das ist viel entscheidender als das, was wir nach außen hin vorweisen können. Und deshalb sagt Paulus von sich und seinem Mitarbeiterteam: Was erwartet man von jemandem, dem eine Aufgabe anvertraut ist? Man erwartet, dass er sie zuverlässig ausführt, dass er darin treu ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, welche Aufgabe vertraut Gott mir denn an? Als Jesus seine ersten Jünger, seine ersten Schüler berufen hat, sagte er zu ihnen: Folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Ihr sollt euch jetzt nicht mehr darum kümmern, Fische zu fangen, um euren Lebensunterhalt zu verdienen, sondern ich will euch zu Menschenfischern machen. Das war der Grundauftrag, den die ersten Jünger von Jesus bekommen haben. Und diesen Grundauftrag haben alle seine Nachfolger, auch heute noch. Paulus drückt es einmal so aus: Wir treten also im Auftrag von Christus auf. Ja, Gott selbst lädt durch uns ein. Und jetzt frage ich, wie können wir denn einladen? Ich glaube, gerade in unserer Gesellschaft laden wir nicht nur durch unsere Worte ein, sondern auch ganz stark durch unser Leben. Indem wir Beziehung leben mit unseren Nachbarn, mit unseren Mitschülern, mit unseren Arbeitskollegen, wenn wir Freundlichkeit leben, Geduld, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Die Bibel nennt das die Frucht des Heiligen Geistes. Wenn wir das leben, dann werden sie oft offen, wenn wir ihnen auch unseren von Erfahrungen mit Jesus erzählen. Nikola Volkommer hat das so ausgedrückt: Mein Leben ist das Evangelium, die gute Botschaft, die andere Menschen hören und sehen werden. Vielleicht ist das die einzige Botschaft, die sie hören. Oder wie Paulus es an anderer Stelle schreibt: Ihr selbst seid unser Empfehlungsbrief, geschrieben in unsere Herzen. Ein Brief, der allen Menschen erkennbar ist und den alle lesen können. Und neben diesem Grundauftrag für jeden Christen, nämlich Menschen für Jesus zu gewinnen, ihnen zu helfen, ihn zu erkennen, sich ihm anzuvertrauen, da sehen wir aber im Neuen Testament noch viele weitere mögliche Aufgaben. In der Apostelgeschichte wird uns berichtet, wie immer mehr Menschen zu Nachfolgern von Jesus Christus geworden sind. In ganz kurzer Zeit waren das viele Tausend. Und da wird uns dann auch etwas davon erzählt, dass da Konflikte und Missverständnisse unter ihnen entstanden sind. Zum Beispiel kam ziemlich schnell das Problem auf, dass eine bestimmte Gruppe von Witwen bei der Versorgung mit Nahrung vergessen wurde. Witwen, die waren zu dieser Zeit sehr arm, mittellos, hatten fast nichts, um zu überleben. Und so haben jetzt die Apostel dafür gesorgt, dass sie nicht mehr übersehen werden. Sie haben 7 Armenpfleger wählen lassen. Heute würden wir sie wahrscheinlich eher Sozialarbeiter nennen. Und die sollten sich um diese Witwen kümmern. Das war also eine ganz praktische Aufgabe in der entstehenden christlichen Gemeinde. Da gab es noch kein staatliches Sozialsystem, wo im Grunde genommen jeder mindestens die Grundbedürfnisse seines Lebens gedeckt bekam. Da können wir heute so dankbar sein, dass es so etwas gibt. Aber das war damals noch gar nicht üblich. Neben dieser praktischen Aufgabe, die uns da so beschrieben wird, sehen wir, wenn wir ins 12. Kapitel des Römerbriefs reinschauen, dass da noch ganz andere Aufgaben für die Gemeinde genannt werden. Paulus benutzt dort ein Bild, um uns die Vielfalt der gemeindlichen Aufgaben zu erklären. Er schreibt: Es ist wie bei unserem Körper. Der eine Leib besteht aus vielen Körperteilen, aber nicht alle Teile haben dieselbe Aufgabe. Genauso bilden wir vielen Menschen, die zu Christus gehören, miteinander einen Leib. Aber einzeln betrachtet sind wir wie unterschiedliche Körperteile, in Klammer mit unterschiedlichen Aufgaben, die doch zusammengehören. Und jetzt zählt Paulus verschiedene Aufgaben auf und schreibt: Wir haben verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns in seiner Gnade geschenkt hat. Wenn jemand die Gabe hat, als Prophet zu reden, soll er das in Übereinstimmung mit dem Glauben tun. Wenn jemand die Gabe hat, praktische und helfende Aufgaben in der Gemeinde zu übernehmen, soll er diesen Dienst tun. Da steht im Griechischen das Wort Diakonia. Da haben wir auch bei uns noch das Wort Diakonie. Also für Bereiche, wo Menschen, die einfach bedürftig sind, die nicht selbst in allen Lebensbereichen für sich sorgen können, Unterstützung bekommen, so wie sie es brauchen. Dann sagt er weiter: Wenn jemand die Gabe hat zu lehren, soll er als Lehrer wirken. Wenn jemand die Gabe hat zu ermutigen, soll er Mut machen. Also Ermutigung als eine explizite Gabe und daraus natürlich auch Aufgabe. Etwas ganz Natürliches. Es sind nicht nur irgendwie hochgeistliche Dinge, die für besonders Auserwählte, sondern ganz, ganz praktische Sachen. Wenn jemand etwas gibt, soll er das ohne Hintergedanken tun. Wer für die Gemeinde sorgt, soll es mit Hingabe tun. Wer sich um die Notleidenden kümmert, soll Freude daran haben. Also eine ganz große Fülle von Aufgaben. Ich gehe jetzt nicht im Einzelnen auf diese Aufgaben ein und auf die Hinweise, die Paulus zu den einzelnen Gaben da gibt. Mir geht's einfach mal drum zu sehen, es ist wirklich ein großes Spektrum. Und die werden hier aufgeführt, diese Gaben, und nicht nach einer bestimmten Wichtigkeit bewertet. Alles ist wichtig. Alles dient zum Wohl des Ganzen. Und wenn wir unser Gemeindeleben anschauen, dann können wir für unsere Gemeinde noch jede Menge andere Aufgaben aufzählen. Zum Beispiel die Pflege der Außenanlagen, die Reinigung und Instandhaltung unseres Gebäudes, die Gestaltung des Gottesdienstes durch Musik, durch Übersetzungsarbeit, durch die Technik, durch die Vorbereitung des Abendmahls, Vorbereitung des Kaffees oder Mittagessens für die Zeit nach dem Gottesdienst, die Betreuung und die Lehre der Kinder während des Gottesdienstes oder bei den Royal Rangers. Und gerade die Royal Rangers sind ja auch gleichzeitig ein starker Beitrag für die Jugendarbeit in unserer Stadt. Da dürfen wir dankbar dafür sein, dass wir diesen Beitrag leisten können. Und egal, wo ihr euch mit einbringt, in all diesen Bereichen baut ihr mit an Gottes Reich. Und ich will an der Stelle auch wieder einmal ganz herzlich allen Danke sagen für jeden Dienst, für jeden Beitrag, den ihr ganz praktisch in unsere Gemeinde einbringt, in unser Miteinander. Vielen herzlichen Dank. Und ganz sicher habe ich vorhin bei meiner Aufzählung von den Aufgaben in unserer Gemeinde nicht alles erwischt und das eine oder andere vielleicht vergessen, weil ich denke jetzt einer, oh Mann, ich mache noch was, das hat er gar nicht genannt. Also, es ist alles mit gemeint, aber das ist mir eben erstmal so spontan eingefallen. Ja, und wo wir aus meiner Sicht noch nicht so stark sind, ist der soziale Bereich, um Menschen zu erreichen, die am Rand der Gesellschaft stehen. Wir haben also noch Luft nach oben, auch wenn das so viel schon getan wird. Aber wir müssen uns auch nicht unter Druck setzen. Wir dürfen immer wieder fragen, was Gott uns im Moment an Aufgaben sozusagen vor die Füße gelegt hat. Und wir müssen uns auch nicht mit anderen Gemeinden messen. Ich glaube, dass verschiedene Gemeinden durchaus auch verschiedene Schwerpunkte haben. Alle, die in den Hauskreisen diese Themenreihe jetzt gerade bearbeiten, ein Auftrag für mich, die werden dann auch noch an das Thema kommen, wo es explizit um meine Gaben, meine Fähigkeiten geht. Und wo Sie das nochmal genauer anschauen können und entdecken, was so alles an Potenzial in Ihnen schlummert, in welchem Bereich Gott dich gebrauchen möchte. Und toll, wenn du dich damit hineinnehmen lässt in diese Entdeckungsreise. Und dazu wird es im Mai von Sanne und Magdalena auch noch ein Seminar geben, wo man seinen Gaben und den von Gott geschenkten Stärken ganz konkret auf die Spur kommen kann. Christel und ich haben so ein Seminar auch in der Vergangenheit mitgemacht, da drei teilgenommen. Das war ein echt großer Gewinn für uns. Einfach auch, um noch mehr Klarheit zu haben. Ja, Bestätigung, ja, das, was ich gerade mache, ist mein Platz. Oder auch zu merken, oh, ich glaube, ich mühe mich da im Bereich unnötig stark ab. In einem anderen Bereich sollte ich Gott eher dienen. Ein anderer Aspekt, dass Jesus uns ruft, um uns hier in seinen Auftrag zu stellen, das ist eine ganz große Ehre. Er, der Sohn Gottes, beruft uns in seinen Dienst. Er will uns beteiligen am Bau seines Königreiches, also daran, dass Menschen mit Gott versöhnt werden, dass sie in Jesus wachsen und reif werden. Er könnte das auch alleine tun, ganz ohne uns. Aber er hat sich entschieden, uns an seinem Tun zu beteiligen. Was für eine Ehre. Vielleicht fragst du dich, bin denn wirklich auch ich gemeint? Bin ich von Gott berufen und auserwählt? Gehöre ich echt dazu? Da gibt es doch diese Aussage von Jesus: Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Vers schon so manche Mühe gemacht hat. Bestimmt hat sich schon manche von euch gefragt, ja, gehöre ich denn überhaupt zu den Auserwählten? Um dem auf die Spur zu kommen, schauen wir uns kurz den Zusammenhang an. Jesus macht diese Aussage, nachdem er ein Gleichnis, also ein fiktives Beispiel, erzählt hat von einem königlichen Hochzeitsfest. Sehr viele Gäste waren eingeladen, aber die meisten von ihnen waren nicht gekommen, weil ihnen andere Dinge wichtiger waren. Da hatten sie sich eben mal entschuldigen lassen. Und von denen sagt Jesus, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Diejenigen, die gekommen waren, die bezeichnet Jesus als auserwählt. Und ich verstehe das so: Berufung von Gott braucht immer eine Antwort vom Menschen her. Gott fängt mit uns bildlich gesprochen ein Ping-Pong-Spiel an. Er schlägt auf. Und jetzt braucht es von uns eine Antwort. Und wenn wir diese Antwort positiv erwidern, irgendwie rutscht mein Headset gerade ein bisschen weg, aber ich glaube, jetzt geht's wieder. Und wenn wir diese Antwort positiv erwidern, dann sagt Gott, jetzt bist du auserwählt. Du brauchst dir also nie Gedanken zu machen, ob du wirklich dazugehörst. Jesus sagt an anderer Stelle zum Beispiel, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, den werde ich nicht abweisen. Und jetzt stelle ich noch eine andere Frage. Worauf schaut Gott, wenn er Menschen für eine bestimmte Aufgabe beruft? Die Antwort, die ist auch wieder typisch Gott. Hier, irgendwie. Jetzt hoffe ich mal, dass das hält. Ja, also, worauf schaut Gott, wenn er Menschen beruft? Seine Antwort, oder ich sage sie mal, was ich aus der Bibel entnehme: Er schaut nicht in erster Linie auf das Äußere, auf die Begabung. Er schaut zuerst auf unser Herz. So wird es, wie wir das am Anfang meiner Predigt auch von dieser armen Witwe gehört haben. Zwei kleine Kupfermünzen. Aber Jesus hat gesagt, das war mehr als alles, was die anderen gegeben haben. Und wenn er auf unser Herz schaut, was für ein Herz braucht er denn? Er braucht ein Herz, das bereit ist, sich hinzugeben, zu gehorchen. Ein Wort gehorchen, das wir heute auch nicht so furchtbar gerne hören, aber es ist biblisch und es ist genau das, was Gott möchte, wo er uns ruft und lockt. Er sucht nach denen, die treu sind, offen, ehrlich. Er sucht nicht die Schuldlosen oder die Perfekten. Der Hirtenjunge David ist ein Beispiel dafür. Die Bibel berichtet uns, dass der Prophet Samuel von Gott zu Davids Vater Isai gesandt wurde. Er sollte unter seinen Söhnen den nächsten König für Israel berufen. Das wusste Isai aber nicht. Samuel hatte zu ihm nur gesagt, ruf mal deine Söhne zusammen, ich will mit dir, Isai, und mit deinen Söhnen gemeinsam Gott ein Opfer bringen. Also rief Isai alle seine Söhne zusammen. Nur an den kleinen David dachte er gar nicht. Der war noch so jung und war irgendwo weiter weg auf einer Weide und hat dort auf dem Feld die Schafe gehütet. Alle anderen Söhne, die stellte er dem Samuel vor, nur eben den David nicht. Aber da gab Gott dem Samuel einen Impuls und er fragte, sag mal, sind das wirklich alle deine Söhne? Und erst bei dieser Frage dann ließ der Vater auch den David holen. Und Gott erwählte gerade ihn, den Jüngsten, der noch gar nicht so reif und erfahren war wie seine Brüder. Den erwählte er als kommenden König von Israel. Unwahrscheinlich. Und Samuel hat ihn inmitten seiner Brüder gesalbt als diesen neuen kommenden König. Später, als David mit dem Riesen Goliath gekämpft hat, da sehen wir, dass David weiß, dass es nicht auf seine menschliche Stärke ankommt. Er legt die schwere Rüstung ab, die Saul ihm mitgegeben hatte. Und er vertraut, dass er mit Gottes Hilfe diesen Krieger besiegen kann, der so eine Bedrohung für sein Volk war. Gott ist nicht primär auf unsere menschliche Begabung angewiesen. Das, wofür Gott mich gebrauchen will, dafür begabt er mich dann auch. Das kann dann durchaus bedeuten, dass er mich ermutigt, eine bestimmte Ausbildung zu machen. Aber sie ist nicht die Grundlage des Dienstes, den er mir anvertraut. Christel hätte sich zum Beispiel früher nie vorstellen können, Vorträge zu halten und schon gar nicht vor einer größeren Gruppe von Menschen. Aber als wir dann in die Arbeit von Team F reingewachsen sind, dann hat sie das gelernt und hat das ganz toll gemacht. Und es war immer so erfrischend, ihr zuzuhören. Oder wenn ich auf mich schaue, von meinem Persönlichkeitsprofil her, bin ich eigentlich alles andere als eine typische Leiterpersönlichkeit. Aber schon ganz früh hat Gott begonnen, mich trotzdem auf so eine Arbeit vorzubereiten, auf so eine Aufgabe. Mit 14 Jahren habe ich zusammen mit einem Freund eine Jungschargruppe geleitet. Mit 17 wurde ich Jugendleiter und später kamen noch verschiedene andere Aufgaben dazu. Und viele Jahre später hat Gott es dann so geführt, dass Christel und ich in die Leitung der Arbeit von Team F hier in Baden-Württemberg eingesetzt wurden. Aus kleinen Anfängen hat sich dann da eine Mitarbeiterschaft von über 130 ehrenamtlichen Mitarbeitern entwickelt. Und wir haben mit Staunen erlebt, dass Gott nicht in erster Linie die Begabten beruft, sondern dass er seine Berufenen dann begabt und ausrüstet mit dem, was sie brauchen. Natürlich haben wir dann auch eine Reihe von Fortbildungen gemacht, aber die Grundlage für unseren Dienst war unsere Bereitschaft, uns auf Gottes Ruf einzulassen und ihm zu vertrauen, dass er uns gibt, was wir brauchen. Und wenn wir von Jesus lernen wollen, dann empfiehlt es sich, dass wir ihn anschauen, dass wir ihn studieren, wie er seinen Dienst getan hat. Er ist den Menschen vorurteilsfrei begegnet. Er hat jeden angenommen und geliebt. Und gerade die, die verachtet waren, die hat er bedingungslos angenommen. Und dann hat er ihnen gezeigt, wie sich ihr Leben ändern kann. Jesus hat nur das getan, was er den himmlischen Vater, was der ihm gezeigt hat. Und so darf es auch bei uns sein. Wenn wir uns als Mitarbeiter Gottes verstehen, dann heißt das, dass wir uns freiwillig Gott unterordnen. Einem, der es besser weiß als wir. Das hat etwas mit Demut zu tun. Ich bestimme nicht selber, ich lasse Gott bestimmen. Ich anerkenne, dass er es besser weiß als ich. Und wenn wir so leben, ist das auch eine gesunde Psychohygiene für uns als Mitarbeiter, um nicht auszubrennen. Je nach dem Maß an Verantwortung, das ich in einer Aufgabe empfinde, entsteht Druck. Zum Beispiel, wenn ich dafür verantwortlich bin, dass ein Ehepaar wieder gesund wird in seiner Beziehung. Natürlich ist es mein Wunsch, dass das Ehepaar Gottes Hilfe erfährt. Aber es ist eben Gottes Hilfe, die sie brauchen. Und deshalb darf ich lernen, die Verantwortung immer wieder Gott zu übergeben. Das gilt genauso für die Leitung einer Kleingruppe oder für die aktive Mitarbeit in einer Projektgruppe. Es gilt eigentlich für jede Aufgabe. Ich gebe mein Bestes, aber die Verantwortung, letztendlich, was daraus wird, die lasse ich bei Gott. Es gibt auch in der Mitarbeit eine schädliche Ansteckungsgefahr. Und damit meine ich, dass ich mich von der Not in der Weise anstecken lasse, dass ich die Verantwortung auf mich nehme, eine Lösung für die Not zu haben, anstatt diese Verantwortung bei Gott zu lassen. Und da habe ich jetzt noch einen provokanten Satz. Mitarbeiter Gottes haben keine Lösung. Bei einem Konfliktgespräch zum Beispiel darf die ganze Not auf den Tisch kommen. Und wir haben vielleicht erst einmal nichts dazu zu sagen und halten es aus. Aber wir bringen es vor Gott, damit er uns zeigen kann, was jetzt in diesem Gespräch dran ist. Und so komme ich noch zu der Frage, welche Kompetenzen sind denn notwendig als Mitarbeiter Gottes? Vielleicht kommst du ins Grübeln bei dieser Frage. Ja, was braucht's denn alles, um ein guter Mitarbeiter Gottes zu sein? Und meine Antwort auf diese Frage lautet, wir brauchen leere Hände und ein offenes Herz. Uns wäre es ja lieber, wir hätten etwas in unseren Händen, mit dem wir arbeiten können. Wissen, Erfahrungen, Lösungen, Konzepte und so weiter. Das alles gebe ich an Gott ab. Und ich sage immer wieder neu, Herr, ich gebe dir mein ganzes Wissen und meine Erfahrungen. Ich will nicht durch sie gesteuert werden. Ich will durch dich geleitet sein. Und das ist wirklich ein großer Lernprozess. In den stelle ich mich immer wieder neu hinein mit Gottes Hilfe. Und da stehe ich heute noch drin in diesem Lernprozess. Und das wünsche ich euch allen als Mitarbeiter Gottes, dass ihr euch da rufen lasst. Gott hat für jeden einen Auftrag, für jeden eine Aufgabe. Und ich fasse jetzt zum Schluss noch einmal zusammen mit ein paar Fragen. Bin ich offen dafür, dass Gott in mein Leben hineinspricht? Lasse ich mich von ihm herausfordern? Geht es mir um eine Aufgabe, die von vielen gesehen wird und durch die ich Anerkennung erhalte? Oder bin ich auch bereit, im Kleinen und Verborgenen treu zu sein, so wie David, der zuverlässig über die Herde seines Vaters gewacht hat? Gott freut sich, wenn du Ja sagst zu seinem Ruf. Lass uns einen Augenblick still sein, wo jeder das nochmal so vor Gott bewegen kann, was ihn jetzt angesprochen hat, wo er von Gott berührt worden ist durch seinen Geist. Vater, was für ein großes Vorrecht, in deinem Auftrag, in deinem Dienst stehen zu dürfen. Jesus, danke, dass du da immer wieder selber das beste Vorbild für jeden von uns bist. Danke auch jetzt für dein Rufen, für dein Werben. Danke für deine Liebe. Und danke, dass jeder dir so wertvoll ist, dass du ihn rufst, dass da keiner zu klein ist. Hab von Herzen Dank für deine Güte, Jesus. Ehre sei dir.